Ja, angefangen letztes Mal mit einer Serie zum Thema von diesen 7 Cent schreiben. Und ich habe zwei für heute vorbereitet, von diesen 2 Cent schreiben, von diesen 7. Ob wir zu beiden kommen, weiß ich nicht. Wir fangen mal mit dem an und schauen nachher, wie lange das wir haben. Und wenn wir nicht so viel Zeit brauchen für das eine, dann kommen wir jetzt zum zweiten. Aber ich merke, ich wollte das einfach offen lassen vorerst. Wir kommen zum zweiten Sendschreiben, wo der Johannes vom Herrn bekommen hat zum Schreiben. Und das ist Offenbarung 2, ab Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der da tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. So sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Das ist das zweite Sendschreiben. Ich glaube, das kürzeste. Ist ein ganz kurzes Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna. Und ist vom Aufbau her natürlich gleich wie das erste, was wir hatten, von Ephesus. Die sind alle gleich aufgebaut. Zuerst kommt der, der schreibt. Dann, an die, wo es geht, dann der, der schreibt. Beschreibung von Situation, von den Schwierigkeiten. In diesem Fall hier fehlt etwas. Und zwar Korrektur. Es ist spannend, die Gemeinde hat keine Korrektur bekommen. Von Mängel. Hat aber eine Erklärung bekommen, was passiert, dass, auf was sie schauen sollen. Und natürlich entsprechend wieder eine Verheißung und eine Herausforderung für jeden zum Hören mit einer weiteren Verheißung dazu. Smyrna ist offensichtlich an einem Ort gelegen, wo Kult und Kult ganz gross war, wichtig war. Es war ein Ort, wo es Tempel gab für entsprechende Anbetung von anderen nicht ganz so guten Göttern. Und es war auch ein Ort, wo entsprechend die Leute, weil sie eben an Gott geglaubt haben und nicht an die Götter von dieser Gegend und der damaligen Zeit, wegen dem natürlich extrem angefochten waren. Der Adressat ist interessant. Und wir haben ja festgestellt, dass der Adressor, der schreibt, bewusst auswählt, wie er sich diesen Gemeinden vorstellt. Und Jesus sagt hier von sich, für die, die hören, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ich bin der, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Und ich bin überzeugt, Jesus hat bewusst gerade für die Gemeinde das gewählt als Beschreibung von sich, als Auftrag, dass er der Erste oder der Letzte ist, weil sie sich garantiert nicht als die Ersten vorkommen sind. Sie waren bedrängt, sie waren an einem Ort, wo sie ganz klar nicht Nummer 1 waren, sondern sie waren irgendwo als schlechte Randerscheinung erkannt worden. Und sie sind natürlich auch, wir sehen es, wirklich auch verfolgt worden. Und darum denke ich, wo Jesus ihnen ganz klar sagen, hört, ich bin am Anfang bis zum Schluss dabei. Egal wo ihr drinnen seid, ich bin einfach dabei. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Und das Zweite, was er sagt, ich bin tot gewesen, bin aber wieder lebendig geworden. Und es ist interessant, das können wir dann entsprechend Herausforderungen, mit Bedrängnis und tatsächlich Bedrängnis, wo zum Teil wirklich bis zum Tod gehen kann. Und die Verheißung hat genau mit diesen zwei Sachen, weil jetzt die von dem her tot war und lebendig wurde. Und das sehen wir immer wieder in den Sendschreiben, dass die Verheißung auch bewusst etwas mit dem Charakteristikum vom Wesen von Jesus Christus zu tun hat, wo einfach beschreibt, wie er ist und was er macht, gerade für die Gemeinde. Und es ist so, Smyrna ist offensichtlich wirklich bedrängt gewesen, oder sie sind bedrängt worden, das heisst, sie kennen dann übrigens um deine Armut. Es war schon so gewesen, dass natürlich das, und heute ist das jetzt momentan für uns nicht der Fall, in anderen Ländern, denke ich, gibt es einen Haufen solche Gemeinden. Es gibt einen Haufen solche Gemeinden, die verfolgt werden, die wirklich am Rand stehen, die aufgrund von ihrem Glauben ausgeschlossen werden, gewisse Sachen nicht können machen, gewisse Aufgaben auch nicht mehr bekommen, ausgegrenzt werden und durch das natürlich Schwierigkeiten haben auch mit finanziellen Sachen und arm werden. Ich denke nur an so Sachen, die zum Teil Matthias oder den Volker erzählen von Sri Lanka, wie das diesen Leuten dort geht, oder zu Indien, wie das diesen Churches dort geht, wie arm dass die wirklich sind, wie nichts dass sie haben, in dem Sinn, oder? Und gleich ist es interessant, wie beschenkt Matthias immer zurückkommt von Indien. Und das ist das, was er hier auch sagt, hört, ich weiss, ihr seid zwar arm, und gleich seid ihr nicht arm. Weil ihr seid extrem reich und der Jakobus sagt das selber auch nachher und beschreibt das gut in dem Sinn, dass eben ein grosser Unterschied besteht zwischen irdischem Reichtum und geistlichem Reichtum. Und er sagt, hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott der Welt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Und der Paulus beschreibt das auch sehr ausführlich im Korinther, der Unterschied zwischen denen, die zwar arm sind, aber der Herr hat durch das reich werden, und die Reichen, die schlussendlich nichts haben und alles verlieren. Und das sagt in dieser Gemeinde hier, der Gemeinde in Bedrängnis, in Verfolgung, also die sind zwar vielleicht arm, der flieht vielleicht, und weil er flieht, hat er auch nicht so viel zu mitnehmen, und gleich seid ihr reich. Gleich seid ihr reich, in dem, wo ihr euch hintragt. Ich denke, ja, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen böse, für uns hier ist das vielleicht nicht so wahnsinnig einfach nachvollziehen. Weil, ich wage zu behaupten, wir leiden nicht übermäßig viel Verfolgung im Normalfall für unseren Glauben hier in diesem Land. Wir sind relativ behütet in dieser Hinsicht. Ob jetzt das behütet ist oder ungeschickt ist, sei es mal dahingestellt. Weil das Spannende ist ja, wenn du dann schaust, dass in diesen Ländern, wo die Bedrängnis entsprechend gross ist, auch die Durchschlagskraft und die Effizienz von diesen Menschen, die daher haben, zum Teil, sagen Sie es bewusst, zum Teil schon auch anders ist. Und ich merke, es ist an allen Orten alles möglich und gleich ist es halt einfach so, wenn du natürlich wirklich merkst, dass du von ganzem Herzen auf den Herrn angewiesen bist, weil es dir sonst echt an den Kragen geht, dann hängst du dich meistens ziemlich anders an, als wenn du ein gutes Leben hast. Klar haben wir überdrängt zum Teil persönliche Situationen auch wirklich schwierig gewesen. Und gerade in diesen Situationen, denke ich, können wir uns dieser Bedrängnis schon ein Bild machen und der Armut auch etwas abgewinnen und das etwas verstehen. Und merken, okay, trotzdem, ich habe gleich noch etwas. Ich bin gleich nicht so ganz so arm, weil ich habe etwas, was ich wirklich habe. Es gibt solche, die kommen und lästern und sagen, sie sind Juden, sie gehen das Gegenteil davon. Ist halt schon noch so. In der damaligen Zeit war halt das, denke ich, schon der Maßstab in dem Sinn, weil sie vom Volk Gottes waren, die Juden, dass die Juden in dem Sinn die Botschafter vom Herrn waren. Und nicht die Heiden. Und das ist eigentlich die Aussage, sie seien Juden zu gleichsetzen wie heute, wir sind Christen. Und dann sagen sie, sie sind Christen, und sie eigentlich die Synagoge vom Satan, also das absolute Gegenteil. Und ich denke einfach, dass es etwas ist, wo wir, ja, eben, ich habe wirklich das Gefühl, bei uns nicht so wahnsinnig fest damit konfrontiert zu sein. Ist aber, denke ich, ihre Geschichte von den Gläubigen, von den Christen in der Schweiz oder in Europa nicht immer so gewesen. Es hat manche absolut schrägen Tag gegeben in der Geschichte von Europa, wo im Namen vom Herrn Sachen gemacht wurden, die weit weg sind von dem, was der Herr hat wollen. Und mein Hintergrund, mein geistlicher Hintergrund, ist auch ein Hintergrund, der natürlich sehr stark mit dem gelebt hat. Ich komme aus der Täufer und meine Vorfahren sind verfolgt worden. ins Gefängnis geschmissen worden. Bekannte, zum Teil hat man die Berner säuft, weil sie den Gott geglaubt haben, auf die Art und zwar von Killen aus. Von dem her ist es schon nicht etwas, was in der Schweiz unbekannt ist. Und ich weiss noch, mein Urgroßvater war zu noch im Gefängnis gewesen, wegen seinem Glauben. Als wieder Täufer. Damals, oder? Heute ist man einfach tolerant, in Anführungszeichen. Ich würde sagen, man ist nicht tolerant, man ist indifferent, das ist ihm absolut gleich. Das ist ein anderes Problem und das werden wir dann später bei der Gemeinde ganz klar noch kennenlernen, auf eine ganz traurige Art und Weise, mit dem, was der Herr entsprechend dazu sagt. Hier ist es so gewesen, dass es eben halt so gegangen ist, dass die Leute, die entsprechend an Jesus Christus geglaubt haben und das konsequent gemacht haben, entsprechend einfach drunter gekommen sind. Und er sagt nachher, das ist spannend, und das hat Jesus seinen Jüngern schon gesagt. Und Johannes hat das gewusst, Johannes hat gehört, was Jesus immer gesagt hat. Und er sagt nachher hier, einfach als Bestätigung, es ist ja spannend, vieles, was in der Offenbarung in der Sendschreibung geschrieben worden ist, steht nicht zum ersten Mal in der Bibel. Er sagt, fürchtet euch nicht vor dem, wo ihr werdet leiden. Und das ist nicht einfach. Und gleich ist es so, dass das stimmt. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, lasst, fürchtet euch nicht vor denen, die ihr lieb töten können. Habt nicht Angst vor denen, die ihr einfach körperlich plagen können. Aber ich weiss aus meiner persönlichen Geschichte, dass es gleich wahnsinnig anstrengend ist, wenn man glaubt, plagt wird. Das ist schwierig. Und sich da nicht zu fürchten, das ist eine Herausforderung. Und ich habe ein paar Jahre lang mit diesem Thema gecatcht selber. Und ich hatte einen Vers, der mir immer wieder geholfen hat, und der hat sich bei mir bis heute bestätigt. Und das ist einer, der 1. Korinther 10, 13, dort steht Folgendes zu dem Zusammenhang. Und darum kann er es auch hier so formulieren, der Johannes. Der Paulus schreibt es folgendermaßen. Er schreibt dort, und es ist spannend, heute würde ich es auch anders machen, heute würde ich den Vers vorher auch lesen. Der Vers vorher ist nämlich da, darum er meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Weil Verfolgung ist schon eine Versuchung. Ist ja klar. Zum Schauen, ob man bestellt oder nicht. Bisher hat euch nur menschliche Versuchen getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Es hat eine Zeit lang gegeben, in den Vers mindestens eine Woche gebraucht habe, um entsprechend durchzukommen. Und das ist das, was er hier auch sagt. Er sagt, nein, hört. Der Teufel wird kommen, wird sogar einen ins Gefängnis werfen und wird mich versuchen. Aber bleibt treu. Und das Interessante ist, er sagt nachher, es wird eine begrenzte Zeit sein. Er sagt, es werden 10 Tage sein. Wie viele sind 10 Tage sein, weiß ich nicht. Seien wir ehrlich. Kann ich nicht sagen. Ob es dann 10 Tage, Woche, was auch immer geht. Einfach eine begrenzte Zeit wird die Bedrängnis kommen. Und wenn du treu bist, dann wird die Krone vom Leben geben. Oder? Und zwar treu bist zum Tod. Offensichtlich ist meine Versuchung nicht bis zum Tod gewesen, sonst wäre ich nämlich nicht mehr da. Ganz klar. Aber ich denke, in anderen Ländern ist sie nicht so abwegig. Wir kennen es, wir haben es vor kurzem gehört, was alles im Norden von Indien passiert ist, vor ein paar Jahren mit Missionaren und Christen, die dort wirklich eingerichtet wurden, sie wegen ihrem Glauben. Dass die Menschen die treu waren bis zum Tod, weil ihre Bedrängnis offensichtlich eben sich nicht gefürchtet haben vor dem Leiden. Sie haben gesagt, ich weiss, es wartet etwas viel, viel Besseres auf mich. Und das ist die Verheißung, wo die Gemeinde hier die Bedrängnis bekommt, wo einfach verheißen wird, hört, ihr werdet die Krone vom Leben bekommen. Und die Krone vom Leben, einmal mehr, ist etwas Zweiteiliges für heute. Und vor allem für die Zukunft. Also, für heute denke ich, ist Folgendes. Mit dem Treusein bei Bedrängnis ist es gibt uns heute eine Gewissheit und eine Sicherheit. Dass wir etwas Besseres können erwarten können, als das, was wir momentan erleben. Und dass wir eine Verheißung haben, dass wir dann nachher werden entsprechend etwas ererben können, was wirklich schön ist. Und die Krone vom Leben, es ist interessant, das hat der Paulus auch geschrieben. Er hat das am Schluss geschrieben von seinem Dienst gesehen. Ich weiss, ich habe Glauben gehalten und für mich liegt bereit die Krone vom Leben. Und das ist die Verheißung. Die Krone vom Leben, denke ich, ist die Krone vom Leben. Und das heisst, ich werde leben. Ich werde leben in Ewigkeit und werde nicht in einem Zustand sein, der nicht schön ist, unangenehm ist. Es gibt ja zwei Möglichkeiten danach. Es gibt nicht drei oder vier, es gibt nur zwei. Entweder oder. Und ich werde leben und werde ein Leben haben, werde ein siegreiches Leben haben. Und das Leben, denke ich, habe das letzte Mal schon ein bisschen beschrieben, wie es beschrieben ist, in dem neuen Himmel und dieser neuen Erde. Das muss absolut spektakulär sein von dem her. Und er sagt nachher, hört dazu, was der Geist gemeint sagt. Wenn ihr überwindet, dann werdet ihr, das ist kein Leiden vom zweiten Tod, haben. Ja, was ist jetzt das wieder? Das ist jetzt ganz klar ausschließlich zukunftsorientiert. Es ist ja so, dass wir alle mal sterben. Ausser wir haben jetzt Glück, wenn sie dann da wieder her wiederkommt. Dann nicht, aber sonst sterben wir einfach. Die meisten Menschen denken, allergrößte Art, der ist in dieser Situation, dass er endlich wird sterben. Und nachher sind wir mal lieblich tot. Aber wenn wir eben interessanterweise, wie sie heisst, treu geblieben sind, dann glaube ich, bis zum Tod, dann wird uns der zweite Tod nichts da haben. Der zweite Tod wird beschrieben am Ende von der Zeit, wie wir es mit dieser Erde in dem Sinne kennen. Und er sagt, hört, wenn es dann so weit ist und all die Sachen, die da vor ein paar Jahren beschrieben sind, durch sind, dann kommt der Zeitpunkt, wo alle Menschen vor die finale Gerichtssituation werden kommen. Alle. Da wird keiner ausweichen können. Offenbarung 20 beschreibt das so, dass die alle Toten werden auferstanden, alle werden erscheinen vor dem Thron. Und dann geht es um den zweiten Tod. Und der zweite Tod, der wird folgendermaßen beschrieben. Das ist Offenbarung 20, 11 bis 15, das ist so das Ende da. Und ich sah einen großen weißen Thron, und der darauf saß, von einem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, großen und kleinen, stehen vor dem Thron, und die Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was die Bücher geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, der Tod, und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl, und niemand nicht gefunden wurde im Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Ist einfach schlussendlich die definitive Entscheidung von dieser Situation. Und wer dort nicht gefunden wird in diesem Buch, geht in zwei Tode. Und der zweite Tod, der ist der definitiv. Für unser Wesen. Nicht für unser Leben, für unser Wesen. Oder? Und das heisst, alle die Bedrängnis verdoldet haben oder durchgehalten haben, egal bedrängt oder weniger bedrängt, das ist jetzt wichtig. Alle die treu gehalten haben bis zum Schluss, werden sich vor dem zweiten Tod nicht müssen fürchten. Das ist für sie etwas, was sie nicht betrifft. Es ist jetzt aber so, das ist nicht nur das, sondern es gibt noch einen zweiten Teil, wo ich denke, wo ich auch als wichtig erachte. Es wird ja nachher eine Ewigkeit kommen. Oder? Das ist relativ lang. Und dann gibt es den neuen Himmel, die neue Erde, und dann gibt es den Ort, wo man als Hölle oder als den zweiten Tod bezeichnet. Und der wird ja auch noch Bestand haben, in dem Sinn. Oder? Und da ist ja dann die Situation folgendermaßen, dass scheinbar auch basierend auf gewissen Sachen, die man befindet, dass man dann je nachdem der zweite Tod wird gesehen. Und vor allem weiss man um Leute, die dort drinnen sind. Und wenn der zweite Tod nichts anhaben kann, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man dann sich auch vor dem nicht muss fürchten, was einem alles könnte belasten und Stress über diese Menschen, die schlussendlich, wo man gähnt, aber nicht wieder schwimmt. Weil, und das ist etwas, was wir schon überlegen, wenn wir im Himmel sind, wir her, werden wir einen Haufen Menschen treffen. Ich hoffe, die werden alle Leute, die hier sind, wieder sehen. Ich hoffe, ihr werdet mich sehen. Von dem her. Und dann Menschen, die wir nicht erwarten. Und gewisse Menschen, wo wir wissen, dass sie sich bewusst dagegen entschieden haben, wir wissen nicht, gehört, die werden wir nicht sehen. Im gleichen Umfeld. Und man könnte sich ja überlegen, beziehungsweise das ist etwas, denke ich, was sich viele Leute auch heute Tag in dem Stress sagen, wenn denn, wie gehe ich mit dem um? Oder wenn mein Vater, mein Bruder, meine Mutter, meine Geschwister, meine Kinder, wenn ich die nicht wieder sehe, schaffe ich das überhaupt? Und hier ist schon ganz klar eine Aussage drin, dass eben der zweite Tod kein Leid, wenn wir machen können. Oder der zweite Tod betrifft ja auch die, die uns nach sind und daher nicht finden. Das heisst, das wird uns nicht belasten. Das wird uns nicht Mühe machen in diesem Sinne. Sondern wir werden mit dem wirklich problemlos umgehen können. Und für mich ist auch das ein wichtiger Teil im Ganzen. Ich glaube nicht, was eine schöne Ewigkeit wäre, wenn wir uns ständig ein schlechtes Gewissen machen müssten. Ich glaube, das wäre ein Stress. Nein, ich glaube nicht, sondern ich weiß, ich bin überzeugt, das wäre ein enormer Stress. Und das ist nicht das Ziel. Darum würde ich so das schlussendlich nichts da haben. Und jetzt darum geht es nicht nur um den Ja-Nein-Entscheid, sondern auch Tatsache, dass wenn ich Ja bin und jemand anderes Nein, dass mich das nicht wird belasten. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass der andere eine Ja-Person und nicht eine Nein-Person wäre. Ja, oder von dem her. Ja, das ist das Sendschreiben als Mirna an eine Gemeinde, die verfolgt wird. Eine Gemeinde, wo ich denke, wo wir je nachdem situativ oder phasenweise sich nach dem damit identifizieren können. Wo ich aber jetzt rein für mich nicht das Gefühl habe, dass sie sehr viele Gemeinden in der Schweiz beschreibt. Man hört, warum das Pflaster ist hart und weiss nicht wie und so weiter und so fort. Und gleich denke ich, ist das, ja, das mit dem harten Pflaster ist eine relative Aussage. Wir werden hier definitiv nicht verfolgt, an dem, was wir glauben. Ich glaube, es hat niemand wirklich enorm viel schon müssen leiden, weil er glaubt und entsprechend den Weg geht. Klar haben wir sicher Situationen, die schwierig sind, wo wir einen gewissen Teil leiden. Und das gehört zu unserem Leben als Christen. Jesus hat nie gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, wird es Frieden, Freude, Eierkuchen sein. Sondern der gehört das Leiden dazu, der gehört die Herausforderung dazu einfach. Und gleich im Großen und Ganzen, denke ich, haben wir hier eine angenehme Situation. Darum merke ich auch für mich, dass sich das ja zum Teil situativ schon auch für uns laut sehen, wie es in Zukunft wird sein. Das weiß ich nicht. Das kann sich ja alles ändern. Darum denke ich, wir sollten momentan, wenn wir uns dem nicht zu fest müssen stellen, schauen, dass wir die Situation schon noch möglichst positiv ausnutzen im Ganzen. Und denke, dass es ja gut ist, wenn wir schauen, dass wir wirklich treu bleiben. Ich denke, das ist einer der Punkte. Treu bleiben bis zum Schluss. Und als zweites ist es nicht fürchten vor dem, was uns herausfordert. Vor dem, was uns versucht oder bedrängt. Wenn wir uns selber drin manövriert haben, dann müssen wir sowieso rauskommen. Wenn wir uns nicht selber drin manövriert haben, dann denke ich, geht es wirklich darum, dass wir wissen, dass die Bedrängnis, die wir erleben, begrenzte Zeit wird sein und dass wir eine entsprechende Verheißung haben für die Bedrängnis. Dass wenn wir sie überstehen, dass wir entsprechend die Krone vom Leben werden können überkommen. Und für mich, denke ich, ist es so, wenn wir eine Bedrängnis überstanden haben, jedes Mal, egal wie gross das ist es etwas, das uns schlussendlich eine Festigkeit und eine Gewissheit gibt. und es mehr Leben gibt. Und erstaunlich ist, wir sterben dann nicht ab in dem Innen, sondern wir werden lebiger im ganzen Innen von dem her. Das, die Gemeinde von Smyrna, wenn noch die nächste Gemeinde, auf die nächste Gemeinde eingehen, ist wieder etwas ganz anderes. Hat wieder den Gleichaufbau und das ist die Gemeinde von Pergamon. Ich werde das wieder lesen. Was da drin steht, ihr werdet sehen, der Aufbau ist wieder genau der gleiche. Und es kann sein, dass ich jetzt drin aufhöre, aber gleich denke ich, werde ich mal noch damit anfangen. Offenbarung 2, Vers 12. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt er, der hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du thronst, da, wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen des Antipas, mein treuer Zeuge bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak verlehrte, die Söten zu verführen, von Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen dich streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Das ist wieder ganz, ganz, ganz etwas anderes. Der Ort, und es ist so, der vorderasiatische Raum dort in der Türkei war natürlich eine absolute Hochburg für absolute Götzen und Götterkult. Die ganze griechische Mythologie war natürlich drin, komplett, plus andere Hordengötter, die Göttin von Diana, die mögt mich vielleicht noch erinnern, ich habe mal in der Apostelgeschichte teachet, Ephesus als Ort vom Tempel von Göttin Diana, wo der absolute Sturm losgegangen ist, wo der Paulus kam und einen anderen Gott predigt hat, dann sind die haben schon geglaubt, und ein riesen Aufstand. Also dort in diesen Städten war wirklich einfach ein riesen Götze- und Götterkult gewesen. Und Pergamon ist eine von den Städten, wo wirklich einfach eben ein Ort war, wo wirklich der Teufel viele Anhänger hatte, die konsequent einem Götzenkult nachgegangen sind. Oder? Und Pergamon wieder gleich, wie es für mich eine Verheißung, Dir hat an meinem Namen festgehalten. Der hat an meinem Namen festgehalten. Und das ist das, was ich zurechne. Und das Interessante ist, Twitter, wie er auch die Gemeinde adressiert. Er adressiert die als der, der das zweischneidige Schwert trägt. Und ich würde auf das nicht eingehen, wenn er auch sagt, wie er gegen sie noch vorgeht. Dann ein paar Sachen dazu sagen. Und die hat sogar, wo sie Zeuge von mir umgebracht haben, hat er an meinem Namen festgehalten. Das heisst, die Gemeinde steht zum Herr, aber, und das ist jetzt das Problem, die Gemeinde hat keine saubere Lehre. Die Gemeinde hat eine Lehre, die verdreckt ist mit Lehrmeinungen von anderen Völkern und von anderen Vorstellungen. Und hinten ist der Biliam. Die Geschichte von Biliam kennt ihr vielleicht. Der Biliam war ein Prophet zur Zeit von Mose. Und war bekannt als einer, der wirklich die Stimme vom Herrn gehört. Und der Balak war ein Moabiterkönig, der sich Israel zum Wind gemacht hat und wollte gegen Israel kämpfen, hat sie besiegen. Und hat nachher einen Biliam gerufen und denkt, wenn der Prophet mir dein Retten verflucht, vielleicht kann ich den gegen sie gewinnen. Es ist mehrfach hin und her gegangen und jedes Mal hat der Herr einem Biliam gesagt, wehe dir, das ist mein Volk, du verfluchst es nicht. Und er ist dann gleich gegangen, hat das Geld genommen, ist auf Jesu geritten und ist losgezogen und hat ein ganz interessantes Encounter gehabt mit dem Jesu, weil der Jesu ist plötzlich voll der störrischer Art und Weise bleiben stehen und wollte nicht mehr weiter. Wollen. Und er hat auf mich getröstet und irgendwann hat der Jesu gesagt, weißt du, hör auf mich schlagen. Und nachher ist natürlich der Biliam kurz einmal ein bisschen verschrocken, weil plötzlich der Jesu mit ihm redet, oder? Und hat dem Herrn die Augen aufgetan und hat gesehen, dass der Engel vom Herrn mit dem Schwert vor ihm steht und ihm den Kopf abgeschlagen hat, wenn er weitergelaufen wäre, darum ist der Jesu bleiben stehen. Und folglich ist der Biliam nachher umgegangen und hat das Volk Israel verflucht, oder? Und gleich ist es so gewesen, dass Moabiter schlussendlich mit List und genau über das, über Götzenopfer und Hurerei, Volk Israel ziemlich verführt haben und es ein absolutes Durcheinander im Volk Israel. Und es ist dann so gekommen, die Geschichte habe ich, glaube ich, damals auch erzählt, dass das dazu geführt hat, dass alle die, die sich dieser Sache anfangen, ernsthaft annehmen, vom Herrn bestraft worden sind mit dem Tod. Und es war dann so gewesen, dass dort wirklich die Leute echt Götzenopferhurerei getrieben haben. Und einer ist tatsächlich sogar durch die trauernden Leute, durch, die gemerkt haben, dass es nicht gut ist, durchgeschickt mit einer von Moab, der ist mit der gegangen, ist ins Zelt und hat angefangen, Hurerei zu treiben. Dann ist Pinhas verleitet, er ist hinten nachgegangen, beide ermordet. Und von denen hat es aufgehört. Aber die Konsequenz von dieser Tat sind 24'000 Tote gewesen. Wegen dieser Hurerei und dem Götzenopfer. Im Volk Israel sind 24'000 Menschen gestorben, wegen diesem Verhalten. Und ich habe das beschrieben, weil das ist das Problem von dieser Lehre, die ihr Lehren mit sich bringen. Ihr Lehren verführen Menschen, Sachen zu machen, die nicht gut sind. Und die Sachen, die wir machen, die nicht gut sind, die rauben das Leben. Die rauben uns das Leben und anderen Menschen das Leben. Und Götzenopferfleisch ist, denke ich, jetzt etwas, wo ich wirklich mir relativ schwer tue, das wiederzufinden für uns heute jetzt gerade. Weil ich habe das Gefühl, die meisten Metzger opfern Viecher nicht irgendjemandem. Höchstens ein Mammon, weil sie Geld machen, ja, aber das ist nicht ein bewusst, ich denke, das ist nicht eine bewusste Art und Weise für die ganze Sache, oder? Was ganz klar ist, das Thema Hurerei ist natürlich ein bisschen etwas anderes. Jegliche Art von unzüchtigem Verhalten raubt den Menschen einfach Leben. Der Herr tut das wiederherstellen, aber es ist einfach so, wenn wir irgendwo mal in diesem Bereich unterwegs waren, ist es halt einfach so, dass wir dort Leben verlieren. Wir verlieren Autorität, wir verlieren Selbstwertgefühl von uns selber, wir verlieren einen Platz, wir verlieren die Achtung. Die Achtung vor uns wird verloren. Und das ist etwas, was wirklich man echt beobachten kann. Was auffällig ist in dem Ganzen. Das wird als kleiner Exkurs. Meine Frau und ich, wir haben halt, wir sind mit Leuten, mit Ehepaaren, die zum Teil mit gewissen Sachen herausgefordert sind. Und uns ist aufgefallen, das sage ich jetzt einfach so, uns ist aufgefallen, dass Menschen, die bis zu uns vor der Ehe miteinander geschlafen haben, fast jedes Mal irgendwelche Schwierigkeiten haben in diesem Bereich oder auch in der Ehe nachher aufgrund von Achtung und Ehrerbietung, auch vor allem gegenüber. Und für mich ist das so ein Beispiel. Und das ist interessant. Ich sage, ich tue das bewusst jetzt als Beispiel nehmen, weil mir fällt auf, dass nicht überall in ganz klarer Klarheit gesagt wird, auch in Gemeinden, dass das nicht gut ist. Ich tue das nicht. Ich sage nicht, mir fällt es auf. Ich sage nicht, was richtig oder falsch ist. Ich will mich dort nicht entsprechend exponieren, will das auch nicht entscheiden. Ich merke einfach Konsequenzen. Reden für mich ganz klar in der Hinsicht, dass das einfach etwas ist, wo man ganz klar den jungen Leuten entsprechend so zu sagen. Und darum haben wir das letzten Herbst entsprechend auch mal gemacht, werden wir immer wieder machen, dass das nicht gut ist für einen. Die Welt geht nicht unter wegen dem. Aber mir beraubt sich etwas und mir verliert an Wert. Mir verliert Lebenswert. Oder? Und darum sagt hier der Herr ganz klar, ich will nicht, dass dir die Lehre von dem Bileam, die eine Lehre ist zum Verführen, um Sachen zu machen, die nicht gut sind, toleriert. Und wenn man das Alte Testament anschaut, ist es sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich in diesem Bereich. Und die Folge ist ja sehr klar und sehr deutlich. Ich habe das schon lange mal erzählt, ich will das nicht noch erzählen. Die wollen wissen, können nachfragen. Aber der Herr sagt ganz klar, das will ich nicht. Ich will nicht, dass ihr so eine Irrlehre tragt. Und Nicolaiten war so eine Gruppe, die auch in diesem Bereich, gerade speziell in diesem Bereich, auch sich sehr freizügig bewegt hat und gesagt hat, ja, du musst das besiegen, indem das Götzenopferfleisch isst und dann bestärker. Und solche Sachen. Oder? Und viel steht nicht zu den Nicolaiten. Es war einfach eine Strömung. Die sagen auch, es war eine Strömung, die richtig Volksherrschaft auch geredet hat. Das Volk soll sagen, wir wissen, wie das rauskommt im Teil. Der Ausdruck, kein demokratischer Freund. lebe in einem demokratischen Land, das kann ich auslesen. Das ist jetzt einfach so. Aber das sind Sachen, die der Herr gesagt, ich will das nicht. Ich will nicht, dass ihr solche Sachen tragen in eurem Land. In eurer Gemeinde. Das ist nicht gut für euch. Oder? Und er sagt, tu Buße. Und das ist wichtig. Mit dem Buße tun können wir alles wirklich loswerden. Wir haben es mit der Gesetzlichkeit, wir haben es mit der Unzucht, mit dem Götzenopferfleisch, mit der Irrlehre, mit irgendwelchen komischen Vorstellungen. Darüber können wir Buße tun, der Herr vergibt und dann ist es weg. Und das ist wichtig. Macht euch ja nicht irgendwelche Riesengewissen wegen irgendwelchen Sachen, die man gesehen hat. Vergessen das einfach. In dem Sinn, dass wenn der Buße tut, dass es wirklich weg ist, vergessen es nicht, bevor der Buße da hat. Das nützt euch nämlich nichts. Nachher dürft ihr es aber vergessen. Und müsst dem auch nicht nachsinnen. Ich habe manchen Schwachsinn gemacht in meinem Leben. Ich bin manchen Menschen durch den Garten gefahren mit dem Bulldozer und den ganzen Garten ruiniert. Herr, es tut mir leid. Mehr kann ich nicht machen. Schauen Sie nicht mit dem Bulldozer durch den Garten fahren. Das kann ich machen. Ist schon so etwas. Darum, es geht nicht darum, dass wir dann nachher nachtrauern, sondern dass wir in Zukunft es anders machen. Ich sage, tu Buße und er ist gut. Er sagt nicht, und er macht etwas anderes, sondern er sagt, tu Buße, kehr um und mach es nicht mehr. Und fertig. Oder? Und wenn nicht, dann komme ich mit meinem zweischneidigen Schwert. Ja, also, was ist das zweischneidige Schwert? Das zweischneidige Schwert ist ganz eindeutig und klar beschrieben in der Bibel. Hebräer 4, Vers 12 heisst, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als das zweischneidige Schwert, dass es durchdringt bis an unseren Geist her. Und das heisst, der Leib ist kein Hindernis und die Seele ist auch kein Hindernis für das Wort Gottes. Das geht bis zum Innersten in unser Leben. Und der Punkt ist der, er sagt, los, wenn du nicht Buße tun willst, dann komm ich mit dem Wort Gottes auf dein Dorf. Und ich sage euch eins, vor dem können wir nicht bestehen. Punkt. Und das ist genau das, was passieren wird, wenn du nicht Buße tust. Das sage ich nicht so, wie ich Buße tue. Versteht mich nicht falsch. Ich sage hier zu der Gemeinde, wenn du nicht Buße tust, dann werde ich dich mit dem Wort Gottes konfrontieren und dann wirst du unweigerlich untergehen. Was ist das so? Und die Konsequenzen von denen, die in Buße sind deutlich beschrieben, wird sie irgendwo herschmeissen, dass ihnen etwas so von Hund Elend geht, dass sie überhaupt nicht mehr wohl ist. Das ist einfach so. Und so stellt er sich vor, sagt, ich komme als der, ich bin der, der das zweischneidige Schwert trägt. Und ich komme, ich tue Buße, ich will, dass du Buße tust, wenn du Buße tust, ist erledigt, dann ist gut, dann kannst du alles vergessen, dann ist es vorbei, dann ist es vergeben. Ich vergibe dir noch so gern. Gott ist ein Gott, der gern vergibt. Wenn du aber nicht umkehren willst von diesen Werken, dann werde ich dich konfrontieren mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes wird dir ganz klar vor Augen malen, was Sache ist. Oder? Und dann sagt er, und das ist jetzt Verheißung, und die Verheißung ist auch wieder interessant, er sagt dann Folgendes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das gilt für andere. Für alle, wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will geben einen weißen Stein und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt, als der, der ihn empfängt. Zwei interessante, aber jetzt nicht eindeutig klare Sachen. Was ist das? Was ist das verborgene Manna? Also, es ist wenn man ein bisschen weiss, um was es geht, kann man das relativ gut oder ziemlich gut ganz schnell erklären. Erstens mal, das verborgene Manna, das Manna ist ja das Brot, das dein Leben am Leben gehalten hat. Und der Herr sagt ihm nur, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern in dem Wort, aus dem Munde Gottes ausgeht. Jesus Christus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und es geht darum, wer überwindet, das heisst, wer sich nicht diesen Lehren anpasst, sondern die Lehre behaltet, der wird von Jesus Christus gestärkt und genährt. Und er hat das sehr gut beschrieben dort am Jakobsbrunnen, wo der Frau sagt, weißt du was, wenn du von meinem Wasser trinkst, wirst du nicht mehr Durst haben. Wenn du überwindest, wirst du vom Herrn genährt werden. Das gilt natürlich für jetzt, gilt aber natürlich auch für die Zukunft. Der Herr ist der, der uns wird versorgen wird, und uns das wird geben, was wir nötig haben, Und das Interessante ist, und das finde ich spannend, dass der Begriff verborgen hat natürlich schon noch etwas. Und der Begriff verborgen hat damit zu tun, dass es heisst, und das ist ein Vers, den ihr kennt von mir, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren gehen, uns aber, die wie selig werden, seine Gotteskraft. Das Wort Gottes ist verborgen. Für jeden Menschen, der den Geist Gottes nicht hat. Und sobald der Geist Gottes auftut, wird es klar. Und das ist das, was ich mich wirklich darauf freue, das hat mir das Buch ganz spannend, das passt sehr gut dazu. Wenn ich von dem verborgenen Mann wieder bekomme, das heisst, wenn ich in Ewigkeit wieder mit mir unterwegs bin, wird er mir zeigen, wie und wo und wenn er mich immer wieder ernährt und geführt hat. Und ich denke, das einmal zu sehen, wenn wir erkennen, was alles war in unserem Leben, dann denke ich, werden wir mit einer unglaublichen Dankbarkeit erfüllt. Zu sehen, wie manchmal der Herr für uns hergestanden ist, wie manchmal er uns bewahrt hat und gerettet hat und geschützt hat und geschaut hat, dass es nichts passiert. Oder warum, dass er uns bewusst etwas reinlaufen, damit nichts Schlimmeres passiert. Oder? Und ich glaube, wenn wir die plötzlich erkennen, und das passiert jetzt hier zum Teil auf meinem Leben auch schon, dass plötzlich, okay. Und ich wage jetzt Paulus, wenn er plötzlich, und das ist das, und er sagt, der Paulus, jetzt sehen wir wieder einen Schleier. Das heißt, wir sehen etwas. Aber dann werden wir klar sein. Plötzlich sagen wir, oh, schau mal meinen Lebensweg an. Schau mal, wie manchmal der Herr da drin korrigiert hat, damit ich im richtigen Ort durchgelaufen bin. Und ich merke, wenn ich das denke, dann freue ich mich darauf, herauszufinden, was der Herr alles gemacht hat. Und dann denke ich wieder, dass ich spüre auch dann wieder eine enorme Dankbarkeit dem Herrn gegenüber auftaucht und sieht, Lago mio leck, Jimmy hätte ich in den Scheiß kommen, wenn du nicht so manchmal eingegriffen hättest. Und ich glaube, wenn wir das von Anfang an richtig erkennen, dann wird die Dankbarkeit wieder riesig sein. Und darum bin ich überzeugt, dass jeder, der im Himmel ist, nie wird denken, oh, warum hocke ich jetzt hier nur am Rand von dieser Stadt und nicht mehr drinnen? Das wird nicht geben. Wir werden anfangen zu erkennen, wie manchmal der Herr geschaut hat, dass wir nicht aus dieser Stadt rausgefallen sind. Oder? Wie gross seine Gnade und Barmherzigkeit in unserem Leben war. Oder? Und für mich ist es, wenn der Herr es von dem verborgenen Mann gibt, wird es von dem geben, was er alles gemacht hat. Und wie er für uns geschaut hat, wie er uns versorgt hat, wie er uns wird versorgen. Oder? Und das wird genial sein. Das wird etwas sein, was uns garantiert wird begeistern. Und ich kann mir vorstellen, dass so viel passiert ist, dass das ewig, ja, wirklich ewig geht, bis man alles erkennt, was alles passiert ist. Und wenn wir die Ewigkeit Zeit haben, geht es dann schlussendlich auf mit dem Ganzen. Zeitlich. Und das Zweite, was er verheißt, und das ist etwas Interessantes, das ist etwas so, ich weiss noch, das war vor 15 Jahren, oder nein, vor gut 10 Jahren mal so eine interessante Strömung gewesen. Ich gebe dir einen weissen Stein mit einem neuen Namen. Ja, was soll jetzt das? Ist denn mein Name nicht gut? Und ich sage, hey, soll ich ihn aus, ich bin total beschissen. Die gefallen euch zwar vielleicht, aber die Bedeutung ist eine Katastrophe. Teil hat gute Namen. Teil hat Glück gehabt. Teil hat Pech gehabt, in Anführungszeichen. Aber sie wissen das nicht. Es war nicht diese Entscheidung, dass wir so einen Namen bekommen haben. Der Name ist heute nicht im Programm. Früher schon. Früher haben sich die Leute viel mehr überlegt, wie sie die Leute nennen. Und gewisse Propheten haben nicht auslesen können. Gewisse Propheten haben ihre Kinder entsprechend müssen taufen, um etwas zu sagen, was der Herr will tun. Oder? Völlig schräge Namen würden wir es definitiv nicht auslesen. Oder? Und das ist so ein Beispiel, wir sind Jesaja lesen unter den Mannen. Und ein Sohn von Jesaja hat den Namen gehabt, Raubebald Eilebeute. Der Grund war da, der Herr hat gesagt, los, kurz nachdem dein Sohn wird geboren werden sie kommen, das Volk Israel rauben. Und wenn du fliehen willst, dann musst du säckeln. Und es ist passiert ein paar Jahre später, nach der Geburt, noch bevor der Sohn richtig laufen konnte, können reden. Und darum hat der Sohn den Namen gehabt. Der Name war Programm für das, was der Herr tun wollte. Der Jakob war der Fersenhalter. Ein Schlitzohr. Ein absolutes Schlitzohr. Und genauso ist er durchs Leben gekommen. Und irgendwann ist der Punkt, wo er gesagt hat, jetzt heisst du nicht mehr Jakob, sondern Israel. Und genau um das geht es. Wir werden alle einen neuen Namen bekommen. Einen neuen Namen, der, das ist interessant, nur für uns passt. Der uns so genau beschreibt, wie wir es nie selber hätten auslesen können. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das wird sein. Aber der Name, der wird einfach so zu mir passen, wie nichts anderes. Und der Name wird ihn bekommen vom Herr auf einem weissen Stein. Warum weiss, ist klar. Ein reiner Stein. Ein reiner Name für einen reinen Mensch. Mit einem Namen, der wirklich nur zu mir passt. Das heisst, wenn ich treu bleibe in dem Innen und die Lehre von irgendwelchen Sachen nicht wieder annehme, dann wird der Herr mich versorgen. Er wird mir Sachen offenbar, die verborgen waren. Ich werde nachher erkennen. Ich werde ernährt werden, ich werde einen neuen Namen bekommen, extrem gut zu mir passt. Und das ist klar, der neue Stein mit dem neuen Namen ist in allermeisten Fällen etwas, wo wir erst wirklich in Zukunft und sollte im Himmel dann werden erkennen und bekommen. Oder? Ich weiss noch, aber du hast gesehen, vor ein paar Jahren, vor etwa 10, 12 Jahren, war das Thema gewesen, hast du den neuen Namen bekommen vom Herrn? Ja, kein Witz. Das war so gewesen, das war eine Phase gewesen, wo wirklich der Herr auch Aufbrüche geschenkt hat, gewisse Sachen. Und tatsächlich ist der Herr bewusst gewissen Leuten einen neuen Namen gegeben, weil der alte Name einfach wirklich so daneben war, in Anführungszeichen. Der hat den Namen auch nicht gewechselt. Aber der hat wie einen geistlichen Namen bekommen, der eben mehr mit dem zu tun hat, was sie wirklich machen sollen. Weil gewisse Namen, auch meine, hat einen interessanten Hintergrund. Mein Name ist ursprünglich von einem Kriegsgott abgeleitet und heisst Hammer. Und ich darf etwas nicht vergessen, mein Name ist auch zum Teilprogramm. Meine Eltern haben sich das sicher nicht überlegt. Und gleich, oder? Ist es einfach so, oder? Und gewisse Namen sind halt einfach, ja, von Bedeutung her halt schon nicht unbedingt optimal schön. Sie mögen es einfach schön tönen, aber ja, das überlegt man sich heute nicht. Also meistens nicht. Ich weiss, ich kann euch das jetzt offen sagen, ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob ich Jamie wollte nennen. Weil Jamie ist Jakob, oder Jakobine, in dem Sinne her, oder? Und gleich habe ich gedacht, nein, es ist in Ordnung. Wenn man das wirklich überlegt. Und ich weiss, die Bedeutung von den anderen Kindern, die wir haben, die ist bewusst, absolut bewusst gewählt, hier mit dem Namen zusammen. Ganz klar. Mache ich nicht viele. Wir haben das wollen, wir haben wissen, dass unsere Namen heissen. Weil wir unseren Kindern wollen Namen geben, die wirklich auch etwas aussagen soll über sie. In dem Sinn. Oder? Und von dem her, der mit dem neuen Namen finde ich schon wirklich etwas Spannendes. Und da sage ich, ein Name, der wirklich zu mir passt, bin ich schon gespannt, was der Herr ausgelesen hat. Und die merken jetzt anhand von diesen Sendschreiben, dass das mit dem Himmel schon gar nicht langweilig wird sein. Da ist ein Haufen ganz Interessantes drin, wo der Herr uns Sachen wird zeigen, wo wir definitiv werden gespannt sein drauf von dem her. Oder? Ja, das, zwei von diesen Sendschreiben. Das eine ist die verfolgte Gemeinde, das ist ganz klar dort. Was geht es darum? Dann müssen wir nicht auf spezielles achten, sondern müssen wir darauf achten, dass wir treu bleiben, wenn wir verfolgt werden. Und das andere ist die ketzerische Gemeinde mit einer Irrlehre. Das heisst, der Herr sagt, wir sollen aufpassen auf Gesetzlichkeit, Ephesus. Er sagt, wir sollen treu bleiben, Smyrna. Und er sagt, passet auf wegen Irrlehre, zu Pergamon. Und ich denke, das sind die Sachen, die wir uns für uns selber sollen auch zu Herzen nehmen. Ich will nicht gesetzlich werden, ich will treu bleiben und ich will nicht in eine Irrlehre verfallen. Darum sagt Jesus so durch den Paulus, der Thessalonicher, prüft aber alles und das Gute behaltet. Und das machen wir mit der Bibel wieder. Und darum ist auch die Bibel da, so schlussendlich gegen die streiten, die irgendeine falsche Lehre haben. Amen.